Gut, wir hatten ja jetzt diese Geschichte mit den Konjunktionstermen und den Min-Termen. Und die Boolesche Algebra ist ja was sehr Symmetrisches. Also es gibt ja keinen Unterschied zwischen 1 und 0 und auch keinen wirklichen Unterschied zwischen Und und Oder von den Eigenschaften. Das heißt, alles, was mit den Einsen funktioniert, muss auch irgendwie mit den Nullen funktionieren. Respektive alles, was mit der Konjunktion funktioniert, muss auch mit der Disjunktion funktionieren. Und dementsprechend kann ich nämlich zunächst mal einfach auch, wie ich Konjunktionsterme definiert habe, kann ich Disjunktionsterme definieren. Ein Disjunktionsterm ist jetzt eine disjunktive Verknüpfung von Literalen. Ich mache also nur ein Beispiel, zum Beispiel sowas wie x3 oder x2 nicht oder x1. Das wäre jetzt ein Disjunktionsterm. Das heißt, genau wie bei den Konjunktionstermen, jedes Literal tritt maximal einmal auf. Und es sind im Prinzip nur Disjunktionen. Wenn wir jetzt mal angucken, wie steht denn ein Konjunktionsterm im Verhältnis zu einem Disjunktionsterm, ist eine relativ einfache Geschichte. Schauen wir uns einfach mal, ich schreibe mal unten den Zug in den Disjunktionsterm auf. Als Disjunktion wäre da x3 und, sagen wir es mal so, und x2 nicht und x1. Na gut, von dem Konjunktionsterm da unten, von diesem Konjunktionsterm, da wissen wir, der ist genau für eine einzige Belegung ist der 1. Sonst ist er immer 0, nämlich für die Belegung 1, 0, 1. Für diese Belegung ist dieser Konjunktionsterm 1, ansonsten ist er immer 0. Beim Disjunktionsterm da oben ist es jetzt im Prinzip sozusagen genau umgekehrt. Er ist für eine einzige Belegung 0, nämlich genau dann, wenn x3 gleich 0 ist, x2 gleich 1 und x1 gleich 0. Unter der Belegung ist dieser Disjunktionsterm 0, ansonsten ist er immer 1. Das heißt, im Prinzip ist er das Spiegelbild. Und die einzige Tücke, so eine kleine Tücke, die man im Kopf haben muss, ist folgendes. Bei Konjunktionstermen ist es so, dass ich, wenn die Variable bejaht im Konjunktionsterm auftritt, dann ist die entsprechende Belegung eine 1. Wenn sie negiert, auftritt eine 0. Dann passt das. Beim Disjunktionsterm ist es umgekehrt. Wie Sie sehen, beim Disjunktionsterm, wenn die Variable im Disjunktionsterm bejaht auftaucht, dann ist sie mit 0 zu belegen. Wenn sie negiert auftaucht, ist sie mit 1 zu belegen, damit die 0 am Ende rauskommt. Das heißt, diese kleine Umschaltung kommt man machen, dass sich diese Regel, diese Zuweisung, wie weise ich jetzt einzelne Nullen zu bejahten und negierten Variablen zu, die gerade beim Disjunktionsterm umgekehrt ist vom Konjunktionsterm. Im Konjunktionsterm ist es intuitiv logisch, Variable bejaht eine 1, Variable negiert eine 0. Beim Disjunktionsterm ist es ein bisschen gegen die Logik, Variable bejaht eine 0, Variable negiert eine 1. Aber es kommt einfach daher, weil dieser Disjunktionsterm genau dann 0 wird, wenn eben die bejahte Variable 0 oder die negierte Variable 1 ist. Genau daher kommt es. Gut, jetzt kann ich ganz analog, kann ich natürlich zum Min-Term auch den Max-Term definieren. Der Max-Term ist jetzt ein Disjunktionsterm, der einfach alle Literale enthält, die vorhanden sind. Und ich kann genauso gut einen Max-Term der Funktion definieren. Ein Max-Term der Funktion ist genau dann, ein Max-Term der Funktion, wenn der Max-Term 0 ist, ist die Funktion auch 0. Ich kann das auch in einem Beispiel zeigen. Ich kann diese Tafel da halt nicht zum Quietschen bringen. Ich kann auch eine andere Tafel nehmen. Mal schauen, die weniger quietscht. Die sind hinten. Die quietscht nicht so sehr, die Tafel. Gut. Machen wir nochmal das gleiche Beispiel. Gut, die Max-Terme repräsentieren sozusagen die Nullstellen der Funktion. Wenn die Min-Terme die 1-Stellen repräsentiert haben, also dass die beiden Min-Terme waren, mit x1 nicht, x0, x1, x0 nicht, repräsentieren die Max-Terme die Nullstellen. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, eben uns überlegen, okay, wenn die Variable, wenn die 0 entspricht der bejahten Variable beim Max-Term, eine 1 der negierten Variable, das heißt, wir haben hier den Max-Term x1 oder x2 und hier haben wir den Max-Term x1 nicht oder x2 nicht. Das sind die beiden Max-Terme der Funktion. Wenn der Max-Term 0 ist, ist auch die Funktion 0. Und hier, dieser Max-Term ist genau dann 0, wenn x1 gleich 0 und x2 gleich 0 ist, dann wird der Max-Term 0. Und der Max-Term wird 0, wenn x1 1 ist und x2 1 ist, dann wird der Max-Term 0 hier. Das heißt, das sind die beiden Max-Terme dieser Funktion. Das heißt sozusagen, Min-Term und Max-Term sind sozusagen Spiegelbilder zueinander, während der Min-Term die Einstellen repräsentiert und die Variablen bejaht eingehen, repräsentiert der Max-Term die Nullstellen, die Variablen gehen letztendlich sozusagen auf eine Art und Weise negiert ein. Gut, hier auch nochmal im KV-Diagramm. Hier haben wir jetzt einen schönen Max-Term, nämlich genau der hier, die einzige Nullstelle in dieser Funktion. Wir haben 15 Min-Terme, aber einen Max-Term. Und der zugehörige Max-Term ist eben entsprechend, kann ich entsprechend ablesen. Na gut, x0 hier ist beim KV-Diagramm im bejahten Bereich, das heißt, es muss negiert werden. Diese Umdrehung gilt natürlich auch hier. Das heißt, wenn die Variable 1 ist, wird sie negiert auftauchen. Hier ist ja der Bereich x0 gleich 1. Der Bereich im KV-Diagramm ist der Bereich x0 gleich 1. Diese Nullstelle liegt im Bereich x0 gleich 1, also taucht x0 negiert auf. X1 ist im bejahten Bereich, also taucht x1 im Max-Term negiert auf. X2 ist im negierten Bereich, also taucht sie im Max-Term bejaht auf. X3 ist im negierten Bereich, also taucht es auch im Max-Term bejaht auf. Das ist sozusagen jetzt auch noch, es ist genau die gleiche Regel, die wir hier schon hatten. Das heißt, wenn die Variable 0 ist, taucht es bejaht im Max-Term auf. Wenn die Variable 1 ist, taucht es negiert im Max-Term auf und umgekehrt. Gilt auch im KV-Diagramm. Im KV-Diagramm ist es im Prinzip angewandtes KV-Diagramm, heißt, dass wenn ich einen Max-Term aus dem KV-Diagramm auslese und der Max-Term liegt im bejahten Bereich der Variablen, dann wird er negiert aufgenommen. Wenn er im negierten Bereich der Variablen liegt, wird er bejaht aufgenommen. Genau umgekehrt im Min-Term, wenn ich zum Beispiel diesen Min-Term hernehme, das ist einfach, aber im Min-Term ist es direkt offensichtlich, dieser Min-Term, na gut, das ist natürlich hier, der liegt im Bereich x0 negiert, das ist x0 nicht, der liegt im Bereich x1 negiert, x1 nicht, hier im Bereich x1 negiert, der liegt im Bereich x2 bejaht und der liegt im Bereich x3 negiert. Da ist es einfach, da kann man es direkt ablesen, sozusagen, da entspricht es genau der Variablen. Beim Max-Term habe ich eben auch diese Inversion, dass ich sozusagen, wenn es im bejahten Bereich ist, es negiert darstellen muss. Kommt aber einfach daher, da der Max-Term die Nullstelle ausdrückt und die Variablen entsprechend Null sein muss. Aber ich denke, ich weiß nicht, also Erfahrung zeigt, irgendwo mit den Max-Termen fällt es etwas schwerer umzugehen als mit den Min-Termen. Könnte vielleicht an der Geschichte liegen, oder dass man mit Einsen besser umgehen kann als mit Nullen, ich weiß nicht. Aber also die Erfahrung zeigt, mit den Min-Termen fallen intuitiv erstmal leichter als die Max-Terme. Obwohl es wirklich eine exakt spiegelbildliche Konstruktion ist. Gut, hier habe ich nochmal eine größere Funktionstabelle mal dargestellt und auch mal die Min-Terme und Max-Terme dieser Funktion, also eine Funktion von drei Variablen, x2, x1, x0. Hier sind alle Kombinationen der drei Variablen dargestellt. Und hier auch mal eine völlig beliebig gewählte Wert für y. Erfüllt wirklich keine sinnvolle Funktion. Ja doch, erfüllt keine sinnvolle, ich habe mir nichts dabei gedacht. Keine sinnvolle Funktion hier. Einfach nur als Beispiel genommen. Und jetzt können wir erstmal die Min-Terme konstruieren. Na gut, die Min-Terme entsprechend in 1 stellen. Oh ja, sorry, natürlich, klar. Hatte ich vergessen. Die Min-Terme entsprechend in 1 stellen. Na gut, hier kann man es direkt überführen. Also x2 0, das heißt x2 negiert. Und x1 ist 1, also x1 bejaht. Und x0 negiert, x0 ist 1, also x0 negiert. Das heißt, dieser Min-Term wird genau dann 1, wenn die Belegung 0, 1, 0 anliegt. Wenn ich also diese Belegung hier sozusagen auf diesen Min-Term aufschalte, dann wird der genau 1 und damit repräsentiert er diese 1. Gleiches gilt hier, 0, 1, 1, der entsprechende Min-Term ist an x2 nicht wegen der 0 und x1 wegen der 1 und x0 wegen der 1, damit ich entsprechend auch meine 1 kriege. Dann haben wir da unten noch einen Min-Term, 1, 0, 1, das heißt x2 bejaht, x1 negiert, x0 bejaht. Und hier 1, 1, 0, x2 bejaht, x1 bejaht, x0 negiert. Das sind entsprechend die vier Min-Terme dieser Funktion. Und die Funktion hat auch vier Max-Terme, weil sie entsprechend auch vier Nullstellen hat. Dann haben wir erstmal den Max-Term da oben. Alle drei Variablen 0, das heißt, alle drei kommen bejaht in den Max-Term. x2 oder x1 oder x0. Weil nämlich genau dann, wenn x2 gleich 0, und, also das ist umgangssprachlich und, nicht logisch und, x2 gleich 0 und x1 gleich 0 und x0 gleich 0 gewählt habe, genau dann wird dieser Term 0. Und nur dann. Das heißt, dass dieser Max-Term repräsentiert genau diese Nullstelle, diese erste Nullstelle da oben. Dieser Max-Term repräsentiert die zweite Nullstelle. Die Belegung ist 0, 0, 1. Na gut, wie muss ich die Variablen belegen, dass die Disjunktion bei 0, 0, 1, 0 wird? Na gut, ich muss x2 bejaht aufnehmen. Ich muss x1 bejaht aufnehmen und muss x0 negieren. Dann wird das genau dann 0, wenn ich die Belegung zusammenbaue. Gut, dann habe ich ja noch diesen Max-Term. 1, 0, 0 bedeutet x2 negiert, x1 bejaht, x0 bejaht, um 0 hinzukriegen. Die Einsen da, die wir vorhin schon hatten. Und dieser letzte Max-Term, 1, 1, 1, na gut, zugehörige Max-Term lautet x2 nicht oder x1 nicht oder x0 nicht, weil wenn ich da 1, 1, 1 einsetze, kommt da eben auch eine 0 raus. Das heißt, man sieht, man kann im Prinzip mit den Max-Termen die Nullstellen der Funktion repräsentieren und mit den Min-Termen kann man die Einsstellen der Funktion repräsentieren. Man braucht nicht beides gleichzeitig. Ich meine, eine Funktion ist natürlich eindeutig durch ihre Min-Terme definiert und sie ist eindeutig durch ihre Max-Terme definiert. Zumindest sagen wir Funktionen haben, die wirklich nur Nullen und Einsen als Ausgang haben können. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, es gibt noch unvollständig definierte Funktionen, bei denen der Ausgang natürlich beliebig wird. Da geht es dann nicht mehr, aber davon reden wir momentan nicht. Solange ich eben eindeutig definierte Funktionen habe, wo der Ausgang immer nur 0 oder 1 sein kann, dann bestimmt die Menge aller Min-Terme eindeutig die Funktion. Oder die Menge aller Max-Terme bestimmt eindeutig die Funktion. Beides geht, entweder das eine oder das andere. Ich brauche es natürlich nicht gleichzeitig, aber sie ergänzen sich. Gut. Fassen wir das mal etwas weiter. Bleiben wir bei den Min-Termen zunächst mal mit den Einstellen, weil die sind intuitiv etwas leichter zu erfassen. Die Min-Terme einer Funktion repräsentieren sozusagen die Einstellen der Funktion. Das heißt, die Menge aller Min-Terme implizieren sozusagen alle Einsen der Funktion. Das heißt, ein Min-Term impliziert eine 1. Ein Min-Term impliziert eine 1 der Funktion. Jetzt gibt es ja nicht nur Min-Terme, es gibt allgemein Konjunktionsterme, die vielleicht weniger Variablen enthalten. Auch die implizieren aber Einsen. Vielleicht für mehrere Belegungen, aber allgemein nenne ich so einen Konjunktionsterm deswegen auch einen sogenannten Implikanten. Weil ein Konjunktionsterm eine 1 einer Funktion impliziert. Min-Terme sind natürlich Implikanten. Also zum Beispiel, machen wir nochmal ein Beispiel, ein Auszug aus einer Funktionstabelle. Ich hätte zum Beispiel einen Implikanten, als der so aussieht, x2, x1, x0, das wäre ein Implikant. Der würde eine 1 implizieren. Gleichzeitig ein Min-Term, wenn ich drei Variablen habe. Machen wir noch einen zweiten. x2, x1, x0 nicht. Der impliziere auch eine 1. Auch ein Min-Term und ein Implikant an der Stelle. Aus diesen beiden Min-Termen kann ich im Prinzip einen größeren Term zusammenfassen. Weil offensichtlich ist das x0 hier an der Stelle egal. x0 kann ja oder nein sein. Das heißt, ich kann einen größeren Implikanten bauen. Ich kann sagen, okay, x2, x1 ist offensichtlich auch ein Implikant der Funktion. Weil das x0 offensichtlich keine Rolle spielt. Das heißt, Implikanten müssen nicht notwendigerweise Min-Terme sein. Auch Konjunktionsterme mit weniger Variablen können die Funktion implizieren. Und das ist im Prinzip unser Ziel. Das ist eine Direktive, wenn wir versuchen, eine Funktion möglichst optimal zu realisieren, mit möglichst minimalem Aufwand, versuchen wir eigentlich die größtmöglichen Implikanten. Das heißt, die mit den größtmöglich heißt in dem Fall, die mit den wenigsten Variablen. Weil offensichtlich, hier ist es so, dass der Min-Term repräsentiert letztendlich genau eine Belegung, nämlich 0, 0, 0, 1, 1, 1. Und der repräsentiert auch genau eine Belegung, 1, 1, 0. Der Implikant hier, der kein Min-Term mehr ist, impliziert offensichtlich zwei Belegungen, nämlich sowohl 1, 1, 1 wie auch 1, 1, 0, weil das x0 nicht mehr auftaucht da drin. Das heißt, der ist sozusagen größer geworden, während ein Min-Term genau eine einzige Eingangsvariablenbelegung sozusagen repräsentiert und damit eine 1-Stelle impliziert, enthält ein Implikant, der jetzt weniger Variablen enthält, eine größere Menge von Einstellen und ist damit kompakter. Das heißt, eigentlich suchen wir die Implikanten mit den möglichst wenigsten Variablen. Und die haben einen Namen, die nennt man die sogenannten Brehm-Implikanten. Ein Brehm-Implikant ist sozusagen der kleinstmögliche Implikant, der nicht weiter verkürzt werden kann, ohne der Funktion einen anderen Wert zu geben. Das heißt also, ich suche sozusagen die Implikanten mit den kleinstmöglichen Variablen meiner Funktion und das sind die Brehm-Implikanten. Und natürlich brauche ich irgendwo eine systematische Methode, um die zu bestimmen. Und die Methode muss natürlich unabhängig sein von der Art und Weise, wie die boolesche Funktion angegeben ist, ob als Funktionstabelle, ob als KV-Diagramm, ob als boolescher Ausdruck und in welcher Reihenfolge ich letztendlich irgendwelche Rechenregeln benutze. Und wir werden ein paar Verfahren kennenlernen, um Brehm-Implikanten zu bestimmen. Aber ich werde erstmal, das Verfahren, das ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht wirklich praktikabel, weil es viel zu aufwendig ist. Es funktioniert, aber es ist erstmal sozusagen ein Einsteigerverfahren, wie ich einen Brehm-Implikanten bestimmen kann. Es ist sehr aufwendig, nicht wirklich für große Ausdrücke praktikabel, aber relativ einfach. Nehmen wir an, ich habe schon Implikanten einer Funktion gegeben. Irgendwie habe ich Implikanten gegeben. Dann kann ich testen, ob ein Implikant ein Brehm-Implikant ist, dadurch, dass ich einfach willkürlich ein Literal daraus entferne und schaue, ob das, was resultiert, immer noch ein Implikant der Funktion ist oder nicht mehr. Das ist genau dann immer noch ein Implikant der Funktion, wenn ich sozusagen die restlichen Literale mit 1 und 0 belege und dann zeige, dass die Funktion konstant 1 bleibt. Klingt etwas komisch, also jetzt ist das Ganze, das Beispiel macht es relativ deutlich, hier ist nur die formale Regel, das heißt, für alle Literale xk in i, ich verkürze i um das Literal xk zu ik, dann nehme ich die restlichen Literale von xk von xi in ik, belege die mit Einsen und Nullen genauso, dass eben dieser Implikant, der verkürzte Implikant 1 wird. Und wenn dann für alle nicht belegten Literale gilt, die Funktion ist 1, dann ist das offensichtlich ein Implikant. Und damit kann ich auch sagen, wenn das der verkürzte Implikant ist, kann der unverkürzte kein Brehm-Implikant mehr sein. Das gibt da offensichtlich einen einfacheren. Wird deutlich am Beispiel, wie gesagt, Umkehrschluss kann ich auch treffen. Wenn ich einen Implikant nicht weiter verkürzen kann, dann ist er offensichtlich ein Brehm-Implikant. Wir machen einfach mal ein Beispiel. Wir haben hier eine Funktion gegeben, da oben. F von 4 Variablen, die nennen wir A, B, C, D. Gegeben aus A und B oder A nicht und D oder A, B nicht und D. Eine sehr schöne Form. Wir haben in der Form offensichtlich gegeben, dass wir hier die Implikanten, zumindest Implikanten schon direkt ableiten können. Wir haben nämlich das hier als einen Implikanten, weil wenn dieses Gebilde 1 wird und A, B 1 wird, wird die Funktion 1 über die Oder-Verknüpfung. Ein Ausdruck der Oder-Verknüpfung genügt, dass die Funktion 1 wird. Also das ist offensichtlich ein Implikant der Funktion, der erste. Das hier ist offensichtlich auch ein Implikant der Funktion, nämlich der zweite. Und das ist auch ein Implikant der Funktion. Wie gesagt, Implikanten waren ja Konjunktionstermen, also Unverknüpfungen. Für die gilt, wenn der Implikant 1 wird, wird die Funktion 1. Und genau das ist hier gegeben. Wenn dieses Gebilde hier 1 wird, wird die Funktion 1, egal was die anderen Dinge tun. Wenn dieses Gebilde hier 1 wird, wird die Funktion 1, egal was die anderen tun. Wenn dieses Gebilde 1 wird, wird auch die Funktion 1, egal was die anderen tun. Also kann ich hier aus der Form die Implikanten direkt ablesen. Das ist eine sehr schöne Form, die wir später noch viel genauer kennenlernen werden. Das ist eine sogenannte Normalform, in der wir nämlich hier im Prinzip eine Disjunktion von Konjunktionen haben. Aus einer Disjunktion von Konjunktionen kann ich die Implikanten direkt ablesen. Gut, daneben ist das KV-Diagramm der Funktion auch nochmal dargestellt. Das ist die Funktion auf dem KV-Diagramm. Und man kann im Prinzip die Implikanten, die wir haben, aus dem KV-Diagramm kann ich jetzt sehr schöne Dinge tun. Ich kann zum einen natürlich aus dem KV-Diagramm direkt die Minterme ablesen auch. Jede 1 ist ein Minterm, also zum Beispiel hier, ich kann diese 1 nehmen, das wäre ein Minterm, damit ein Implikant natürlich, das wäre an der Stelle A, B, C nicht, D nicht, da wo mein Ding drauf ist, A, B ja, B, B ja, C nicht, ja, D nicht, das wäre also A, B, C nicht, D nicht, das wäre also ein Minterm. Der Implikant AB, den kann ich auch direkt ablesen. Der Implikant AB ist im Prinzip ein verkürzter ja schon, hat weniger Variablen als der Minterm, umfasst sozusagen also mehr Einsen, nämlich genau 4 Einsen, nämlich genau diesen Block hier. Der Block wird durch den Minterm AB realisiert. A ist bejaht, B ist bejaht, C spielt keine Rolle, D spielt keine Rolle. Für alle Belegungen von B ist es letztendlich egal. Und Sie sehen hier schon ein bisschen im Vorgriff heraus, wie das KV-Diagramm, was das KV-Diagramm Schönes macht. Dadurch, dass im KV-Diagramm benachbarte Felder sich genau mit einer einzigen Variable unterscheiden, kann ich im Prinzip im KV-Diagramm sehr schön größere Blöcke erkennen, die jetzt offensichtlich zusammenhängen. Ich kann eben nicht nur die Min-Terme ablesen, sondern okay, diese vier zusammen bilden einen größeren Block. Und zwar ist es genau hier, das entspricht genau diesem Implikanten hier. Dann haben wir hier diese beiden Einsen hier zusammengefasst, entsprechen genau dem Implikanten. Das ist nämlich A bejaht, es ist B negiert, B ist hier im negierten Bereich, es ist D bejaht, D ist im bejahten Bereich und C fällt aus dem Term raus, weil hier C sowohl bejaht wie auch negiert hier auftaucht. Und entsprechend hier der Block eigentlich über die Grenzen hinweg betrachtet, hier sind auch Nachbarschaftsbeziehungen, das ist mit dem benachbart, ist schließlich der Block A nicht D, weil hier habe ich im Prinzip, der Block liegt im Bereich A negiert, also A wäre in der Mitte ja bejaht und der Randfeld dann ist er negiert, D bejaht und sowohl C wie auch B kommen sowohl bejaht wie negiert in dem Block vor, fallen also raus. Das heißt, im Prinzip kann ich auch im KV-Diagramm kann ich auch Implikanten sehr schön ablesen, aber darauf kommen wir später noch. Man kann im KV-Diagramm auch sehr schön Primimplikanten eigentlich bestimmen, aber ich möchte Ihnen einfach mal zunächst mal das andere Verfahren hier zeigen. Wir haben jetzt hier einfach schon mal drei Implikanten. Sie können das im KV-Diagramm auch erstmal vergessen, die kann man direkt aus der Funktionstabelle hier aus dem Funktionsausdruck ablesen. Das sind unsere vier Implikanten. Die Frage ist, sind das Primimplikanten oder nicht? Kann ich noch kürzere Implikanten finden als die hier? Oder sind es bereits die kürzesten Implikanten? Das ist die große Frage. Na gut, dann verwenden wir einfach mal unser Verfahren. Wir probieren es einfach aus. Das heißt, wir gehen jetzt für jeden Implikanten her und rauben ihm einfach mal Literale und schauen, was passiert. Fangen wir mit dem ersten Implikanten an, mit dem AB. Denn für den Implikanten AB haben wir zwei Möglichkeiten, ihn zu verkürzen. Wir können entweder das A wegschlagen oder können das B wegschlagen. Fangen wir mal mit dem A an, wir nehmen das A weg. Das heißt, wir verkürzen den Implikanten, indem wir das A wegnehmen. Wir haben also einen verkürzten Implikanten, der ist nur noch B beinhaltet. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen also jetzt prüfen, ist B ein Implikant der Funktion? Der Term wird genau dann 1, wenn B 1 wird. Das heißt, wir setzen jetzt sozusagen in die Funktion für B gleich 1 und das bedeutet, für alle anderen Variablenbelegungen muss die Funktion 1 ergeben. Wenn nur b gleich 1 ist, muss für alle anderen Variablen Funktion 1 ergeben, weil sonst ist es kein Implikant mehr. Weil an allen Stellen, an denen, wenn das ein Implikant ist, heißt das, an allen Stellen, an denen der Implikant 1 ist, muss auch die Funktion 1 sein. Das heißt, wenn wir sozusagen hier das b in der Funktion zu 1 setzen, dann muss das, was rauskommt, für die Belegung von allen anderen drei Variablen immer eine 1 ergeben. Na gut, das können wir mal schnell mal machen. Können uns die Originalfunktion nochmal anschauen, damit Sie mal sehen, wie das zustande gekommen ist. Also die Originalfunktion war, ich schreibe es mir mal auf, AB oder A nicht D oder A, B nicht D. So. Jetzt mache ich mein Experiment. Ich verkürze AB um A. Damit kriege ich einen neuen hypothetischen, angenommenen Implikanten B, von dem ich nicht weiß, ob es ein Implikant ist oder nicht. Ich nehme mal an, es wäre einer. Wenn es denn einer wäre, bedeutet das, ich setze jetzt in dieser Funktion B gleich 1, setze das hier B gleich 1, wenn ich jetzt hier B gleich 1 setze, dann heißt das, da bleibt A und 1 übrig, das wäre also eine A, oder A nicht D bleibt übrig, oder na gut, wenn ich B gleich 1 setze, wird es 0. Das war's. Mehr bleibt nicht übrig, wenn ich B gleich 1 setze. Also sozusagen, wenn ich in diese Funktion B gleich 1 setze, bleibt diese Funktion übrig. Und wenn jetzt B ein Implikant ist, dann muss ja das, was übrig bleibt, konstant 1 sein. Sonst wäre B kein Implikant. Sonst gibt es eine Belegung, bei der ist B gleich 1, dieser Funktion, die Funktion aber nicht. Na gut, und das ist aber hier reich zu finden. Wir setzen einfach mal A zu 0 und wir setzen D zu 0. Und dann wird der Term 0. Das heißt, für die Belegung A gleich 0 und D gleich 0, wenn B gleich 1 ist, wird unsere Funktion offensichtlich 0. Der Implikant B, aber nicht B wäre 1. Also kann B kein Implikant sein. Das heißt hier oben, indem ich einfach meinen hypothetischen Implikanten B aufgestellt habe, dann in die Funktion eben genau die Belegen, für die mein Implikant 1 wird, nämlich B gleich 1, einsetze und dann die Restfunktion auswerte und diese Restfunktion nicht gleich konstant 1 ist, dann ist es offensichtlich kein Implikant. Weil es nämlich dann mindestens eine Belegung gibt, für die meine Restfunktion 0 wird, der Implikant aber 1 ist und damit ein Widerspruch vorhanden ist. Also ist B offensichtlich kein Implikant. Wie sieht es denn mit A aus? Andere Möglichkeit, ich kann A, B auch so dazu verkürzen, dass A rauskommt. Na gut, auch hier wieder das gleiche Spiel. Ich setze also die Variablen belegen, für die der Implikant 1 wird, das wäre in dem Fall gleich A gleich 1, setze ich hier ein und schaue, wie die Restfunktion aussieht. Das heißt, ich nehme jetzt in diese Restfunktion und setze jetzt A gleich 1 ein. Sparen wir das mal hier zu tun, das können Sie vielleicht selber nachvollziehen, dass wenn ich in die Funktion A einsetze, diese Restfunktion rauskommt. Na gut, für diese Restfunktion ist aber auch relativ leicht zu zeigen, dass diese Restfunktion nicht konstant 1 ist, weil ich muss einfach nur hier b gleich 0 setzen und d gleich 0 setzen und dann kommt eine 0 raus. Für b gleich 0 und d gleich 0 ist aber der Implikant a 1, also habe ich auch einen Widerspruch. Es gibt eine Belegung, für die der Implikant 1 ist, die Funktion aber nicht, also kann es kein Implikant sein. Das heißt, offensichtlich kann ich a, b nicht weiter verkürzen. Und damit kann ich sofort den Umkehrschluss sehen, A, B ist offensichtlich ein Bremen-Implikant. Das heißt, ich kann keinen kürzeren Implikanten finden als A, B, der diese 1 Stellen da repräsentiert. Gut, den ersten haben wir damit mal getestet. Schauen wir uns mal den zweiten an. A nicht D. Na gut, auch hier zwei Möglichkeiten. Ich kann A nicht als Literal wegnehmen oder ich kann D als Literal wegnehmen. Nehmen wir zunächst mal A nicht weg. Das heißt, wir haben unseren hypothetischen Implikanten D. Na gut, auch hier müssen wir praktisch jetzt wieder einfach D wird genau dann 1, wenn D gleich 1 ist, also D gleich 1, in die Funktion einsetzen. Das heißt, wir müssen die Funktion bilden F von A, B, C, D gleich 1, weil D ja unser hypothetischer Implikant ist und müssen schauen, ob die Restfunktion konstant 1 ist. Wenn Sie jetzt hier in die Funktion a, b oder a nicht d oder a, b nicht d, d zu 1 setzen, dann kriegen Sie den Ausdruck a, b oder a nicht oder a, b nicht raus. So. Um zu prüfen, ob dieser Ausdruck konstant 1 ist, haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können einfach hergehen und alle möglichen Kombinationen einsetzen. Hier bleibt nur a und b übrig von a und b. Und wenn Sie das tun, stellen Sie fest, egal wie Sie es wählen, kommt immer eine 1 raus. Damit ist der Beweis erbracht. Sie können es aber auch algebraisch machen. Das ist auch nicht weiter schwierig, das Ganze algebraisch zu tun. Sie können im Prinzip Folgendes sagen. Sie können hier diesen Ausdruck ein bisschen algebraisch umformen. Ich kann es in einer Tafel oder hier machen. Ich glaube, ich kriege auch hier Platz. Ich brauche nicht so arg viel Platz dafür. Ich stelle ihn erstmal um, den Ausdruck. Ich sage, das ist AB oder AB nicht oder A nicht. Ich habe einfach nur die beiden hier gedreht erstmal. Kommutativgesetz kann ich machen. So, jetzt kann ich aus den ersten beiden Distributivgesetz anwenden und kann sozusagen A ausdistribuieren, ausklammern. Das ist dann A und B oder B nicht. Kann ich sofort wieder prüfen, nämlich wieder rein, kommt wieder, wenn ich rein distribuiere, A, B oder A, B nicht raus. Und hinten noch das A oder A nicht. Na gut, B oder B nicht ergibt eine 1. Der Term ist 1. Das heißt, es bleibt übrig, A oder A nicht. Na gut, und A oder A nicht ist konstant 1. Entweder das eine ist 1, das andere 1. Das heißt also, das ist gleich 1. Damit kann ich es auch algebraisch beweisen. Und da hatten wir offensichtlich einen Treffer. Wenn ich aus A nicht D A nicht entferne, ist die Restfunktion konstant 1. Das heißt, an allen Stellen, wo D 1 ist, ist auch die Restfunktion 1. Also ist D offensichtlich ein Implikant. Damit kann ich schon jetzt sagen, okay, A nicht D kann kein Präimplikant sein. Gut, ich kann das Spielchen auch noch anders machen. Ich kann es überprüfen, ist vielleicht die andere Verkürzung. Habe ich da auch noch ein Problem, habe ich da auch noch eine Vereinfachung? Also ich schmeiße mal D weg, dann bleibt A nicht übrig. Gut, dann muss ich im Prinzip hier die Belegung einsetzen, für die A nicht gleich 1 wird, für die mein hypothetischer Implikant gleich 1 wird. Das ist im Prinzip hier dann hier die 0. Und wenn ich das einsetze und hier für A eine 0 einsetze, dann verkürzt sich die Funktion wunderbar, es bleibt einfach nur D übrig, wenn ich das in die Funktion hier einsetze. Na gut, und D ist ungleich 1, weil wenn ich D gleich 0 setze, ist es 0. Also, das sicher nicht. Aber immerhin, wir haben einen verkürzten Implikanten gefunden, D. Das heißt, A nicht D kann schon mal kein Präimplikant sein. Gut. Schauen wir uns mal den dritten Implikanten an. A, B nicht D. Das ist interessant, da haben wir auch mehr Möglichkeiten. Der hat drei Terme, da können wir also mehr wegschlagen. Da haben wir mehr, ein paar mehr Varianten, mehr Möglichkeiten, die wir überprüfen müssen. Fangen wir mal einfach damit an, dass wir das A wegnehmen. Also wir streichen mal das A weg, das ist ja der erste Schritt. Dann bleibt als verkürzter Implikant B nicht D übrig. Um zu prüfen, ob B nicht D jetzt wirklich ein Implikant ist, müssen wir einfach die Belegung nehmen, für die B nicht D 1 wird. Das ist also B gleich 0 und D gleich 1. Für die Belegung wird der Implikant 1. Diese Belegung setzen wir jetzt in unsere Funktion ein, b gleich 0 und d gleich 1 und schauen, ob das, was rauskommt, konstant 1 ist. Also setzen wir das ein, wir setzen hier b gleich 0 und wir setzen d gleich 1 ein. Wenn wir das tun, hier in die Funktion, bleibt übrig a nicht oder a. Kann man im Prinzip, ich kann es einfach einmal noch ein Beispiel machen, wenn ich also hier drin das mal einsetze, also ich setze hier in die Funktion jetzt ein. Was hatte ich denn? B gleich 0 und D gleich 1. Gut, dann bleibt im Prinzip hier einfach nur übrig. B gleich 0 bedeutet, der Term fällt weg. 0 und irgendwas ist 0. D gleich 1 bedeutet, aus dem Term bleibt einfach das A nicht stehen. A nicht und 1 gibt A nicht. Gut, und hier habe ich B gleich 0, das gibt eine 1, D gleich 1, gibt auch eine 1, habe ich A und 1 und 1, bleibt also ein A stehen. Das heißt, genau das, was hier steht, kommt raus A nicht oder A. Na gut, und A nicht oder A ist sehr einfacherweise konstant 1, was da rauskommt. Das heißt, offensichtlich ist B nicht D ein Implikant. Das heißt, an der Stelle schon mal gesehen, A, B nicht D kann kein Präimplikant sein, weil offensichtlich B nicht D auch schon ein Implikant ist, der kürzer ist. Gut, wenn es jetzt so schön war, können wir gleich mal versuchen, ob wir dieses B nicht D nicht noch weiter verkürzen können. Das heißt, wir nehmen jetzt auch nur das B nicht raus und machen einfach D. Und ich meine, das Ergebnis kennen wir schon, weil D haben wir schon gesehen, dass es ein Implikant ist, aber wir können es einfach nochmal prüfen. Das ist der Test, den wir schon gemacht haben. Wir landen bei D. Wenn wir das einsetzen, also D wird 1, wenn D gleich 1 ist offensichtlich, das heißt, wir setzen für D gleich 1 ein, dann kommen wir wieder auf diesen Ausdruck A, B oder A nicht oder A, B nicht, den ich vorhin Folie hier schon mal hatte. Das war der Ausdruck, in dem ich Ihnen gezeigt habe, algebraisch, dass der konstant 1 ist. Das heißt, was jetzt keine große Überraschung für uns mehr ist, hier ist die Restfunktion auch konstant 1, das heißt, D ist wie schon erkannt ein Implikant, also ist auch B nicht D kein Präimplikant, weil es gibt einen kleineren, nämlich D. Gut, wir können trotzdem noch die andere Richtung prüfen. Wir können schauen, ob B nicht allein, wenn wir das D rausnehmen, ein Implikant ist. Das heißt, wir müssen dann B zu 0 setzen, um das in der Funktion zu testen. Das B nicht, bei 0 wird B nicht 1, also setzen wir das hier ein und gucken, was rauskommt. Wenn ich jetzt B gleich 0 in den Ausdruck einsetze hier, dann kriege ich als Restfunktion A nicht D oder AD. Na gut, und hier finde ich es sehr leicht, eine Belegung, die 0 ist, muss nur D zu 0 machen. Wenn ich D zu 0 mache, dann werden beide Ausdrücke 0 und es bleibt eine 0 übrig, das heißt sicher ungleich 1, also B nicht ist sicher kein Implikant. Gut, das war die eine Möglichkeit, wie ich hier verkürzen kann. Also ich habe sozusagen zunächst mal hier das A rausgenommen, da oben, und dann weitergearbeitet. Ich kann natürlich auch im zweiten Schritt hier oben das B nicht wegnehmen. Nächste Möglichkeit, ich nehme hier das B nicht weg. dann bleibt AD übrig. Gut, AD als Testimplikant bedeutet, der wird 1, wenn a gleich 1 ist und wenn d gleich 1 ist. Also setze ich meine Funktion a gleich 1 und d gleich 1 ein und gucke, was rauskommt. Wenn ich das hier tue, ziemlich analog mit dem, was hier passiert ist, kriege ich als Ausdruck b oder b nicht. Und b oder b nicht ist auch identisch 1. Das heißt, offensichtlich ist ad auch ein Implikant der Funktion. Also nicht nur b nicht d ist ein Implikant, sondern auch ad ist ein Implikant. Und naja gut, es liegt die Vermutung nahe, dass natürlich, das wissen wir ja schon, wenn wir jetzt noch wieder a wegstreichen, wir wieder bei d landen und d wissen wir auch schon, dass ein Implikant ist. Also gleich, was wir schon mal hatten, kommen wir wieder auf den Ausdruck. Das heißt, auch hier landen wir wieder beim d als Implikanten. Aber wir können auch noch prüfen, was wir nicht geprüft haben, ob a allein vielleicht ein Implikant ist, wenn wir das d wegnehmen. Das heißt, wir setzen a gleich 1 in die Funktion, gucken, was die Restfunktion macht. Die Restfunktion ist b oder b nicht d. Na gut, das kriege ich auch sehr leicht zu 0, indem ich nämlich b 0 setze und d 0 setze. Dann ist es 0, also ist das nicht konstant 1, also ist a kein Implikant. Na gut, dann habe ich noch die dritte Möglichkeit, da oben zu agieren. Ich kann nämlich das d weglassen. Das d hier rausnehmen. Dann lande ich bei ab nicht. Das kann ich prüfen, ist ab nicht ein Implikant. Na gut, ab nicht wird genau dann 1, wenn a gleich 1 ist und b gleich 0 ist, dann wird der hier 1. Also muss ich die Kombination a gleich 1 und b gleich 0 hier einsetzen. Schauen, was rauskommt. Wenn ich a gleich 0 und b gleich 1 hier einsetze, dann bleibt als einziger Ausdruck in der Variable, wenn ich sie mache, d übrig hier. Wenn ich das hier in Term einsetze, dann bleibt nur dieses d übrig. Alles andere, dieses d bleibt übrig, sorry, dieses d. Das ist das d von hier, kommt a gleich 1, b gleich 0. Die beiden Termen werden so 1, bleibt das d übrig, der und der verschwinden. Es bleibt nur ein d übrig. Und na gut, d ist offensichtlicherweise nicht konstant 1 und damit ist es auch kein Implikant. Gut, also hier sind wir ans Plus gekommen. A, B nicht D ist kein Präimplikant, weil wir landen mit aber verkürzten Implikanten D. Na gut, jetzt können wir natürlich nur noch schauen, ob D an sich vielleicht nochmal weiter zu verkürzen wäre. Aber wenn ich D weiter verkürze, wenn ich D rausschreibe, bleibt ein konstanter Funktionswert übrig. Und da unsere Funktion offensichtlich nicht konstant ist, kann ich nicht weiter verkürzen. Nur eine konstante Funktion könnte eben einen Implikanten ohne eine Variable besitzen. Macht also keinen Sinn. Das heißt, im Prinzip habe ich hier mit D einen Präimplikanten gefunden und dieser Präimplikant ist sowohl, man sagt überdeckt, sowohl diese Konstruktion, ich kann ihn sowohl aus der Konstruktion gewinnen, wie auch aus der Konstruktion. Das heißt, dieser Präimplikant D überdeckt sowohl meinen alten Implikanten I2 wie auch meinen alten Implikanten I3 und kann ihn ersetzen. Das heißt, im Endeffekt habe ich hier zwei Präimplikanten. Ich habe dieses AB, was ich von Anfang an im ersten Schritt als Präimplikant identifiziert habe. AB konnte ich hier nicht weiter verkürzen, da oben, ging nicht. Also war das ein Präimplikant. Machen wir das hier mal, damit es nicht verwirrt, machen wir das mal raus. Das heißt, das ist offensichtlich ein Präimplikant. Nehmen wir es PI. Na gut, und sowohl aus diesem wie auch diesem hier konnte ich letztendlich D ableiten. Und das war mein zweiter Präimplikant. Das ist auch ein Präimplikant. Das heißt, ich habe zwei Präimplikanten. AB ist der eine Präimplikant und D ist der zweite Präimplikant. Ja? D hier? Da. Ja, genau. Das habe ich schon oben gemacht. Nee, Moment, passen Sie auf, ich habe Folgendes. Da oben muss ich einen Schritt weiter. Also hier lasse ich als erstes mal das A weg. Bin ich erfolgreich? Also gehe ich her und prüfe jetzt bei dem Erfolgreichen, ob ich noch was weglassen kann. Hier lasse ich das B nicht weg, bin erfolgreich. Also schaue ich nach, kann ich noch was weglassen. Hier lasse ich jetzt schließlich das D weg, bin nicht erfolgreich, brauche also gar nicht weitermachen, weil schon das erste Weglassen zum Misserfolg geführt hat. Das heißt, ich muss nicht weiter verkürzen. Stellen Sie, oben habe ich im Prinzip hier, ich habe hier eine Variable weggelassen, war erfolgreich. Und dann teste ich einfach weiter. Hier habe ich auch eine weggelassen, war erfolgreich, ich teste weiter. Hier habe ich eine weggelassen, war nicht erfolgreich, Ende Gelände, Ende der Fahnenstange. Was soll ich weiterklettern? Kein Problem. Gut, wie gesagt, dann haben wir im Prinzip haben wir die beiden Bremenimplikanten identifiziert, nämlich A, B und D. Das heißt, wir können im Prinzip unsere Funktion kürzer darstellen, einfach die gleiche Funktion durch A, B, das ist der erste Bremenimplikant, oder D. Und jetzt sehen Sie im Prinzip, wozu Bremenimplikanten eigentlich gut sind, sie vereinfachen Schaltfunktionen. Wir sind also jetzt von der relativ aufwendigen Darstellung A, B oder A nicht D oder A, B nicht D zu der relativ einfachen Darstellung A, B oder D gekommen, die völlig äquivalent ist. Genau das Gleiche. Und Sie sehen natürlich auch an der Stelle, wie kann ich eine Funktion darstellen, eine Schaltfunktion. Wenn ich jetzt mal die Implikanten betrachte, kann ich die Schaltfunktion immer als Disjunktion der Implikanten darstellen. Implikanten repräsentieren die Einstellen. Wenn ich die Einstellen miteinander oder verknüpfe, kriege ich die Funktion. Das heißt, ich kann jede Schaltfunktion durch Disjunktion ihre Implikanten darstellen. Die aufwendigste Variante ist, die Disjunktion der Minterme zu benutzen, weil die die längsten Terme sind. Und die wenig aufwendigste ist, die Disjunktion der Bremenimplikanten zu benutzen, weil die die kürzesten Terme sind. Und damit haben wir im Prinzip sozusagen eine systematische Art und Weise, mit der wir Schaltfunktionen vereinfachen können. Da kommen wir später noch genauer drauf. Aber wir bestimmen im Prinzip sozusagen die Bremenimplikanten und bilden dann die Disjunktion der Bremenimplikanten und haben sozusagen eine minimale Form der Darstellung. Und ich meine, man kann hier, wenn man das KV-Diagramm, ich weiß nicht, habe ich es eingezeichnet oder nicht? Ja, es ist eingezeichnet sogar. Man kann im KV-Diagramm hier sehr schön auch die Bremenimplikanten identifizieren. Das sind, einen hatten wir ja schon, das ist dieser AB. Und der D-Implikant ergibt sich da unten. Das heißt, eigentlich hätte man diese Bremenimplikanten praktisch direkt auf dem KV-Diagramm ablesen können und sagen, okay, diese vier Einsen kann ich zum Block zusammenfassen und diese acht kann ich zum Block zusammenfassen. Immer dann, wenn ich im Prinzip benachbarte Einsen oder eine Zweierpotenzanzahl benachbarter Einsen, also 2 oder 4 oder 8 oder 16, zu einem größeren Block zusammenfassen kann, dann kriege ich offensichtlich einen größeren Implikanten. Das heißt, im KV-Diagramm hätte ich die eigentlich direkt ablesen können. Das wäre nicht gegangen hier, weil es keine Zweierpotenzanzahl, es wären 6. Das geht nicht, das deckt nichts ab. Es muss entweder 4 oder es müssen 8 sein, damit alle Variablenbelegungen abgedeckt werden. Es kann entweder, wenn ich eine Variable wegnehme, habe ich 2 Möglichkeiten. Wenn ich 2 Variablen entferne, habe ich 4 Möglichkeiten. Bei 3 Variablen habe ich 8 Möglichkeiten, aber ich habe niemals 6 Möglichkeiten. Es muss immer eine Zweierpotenz sein. Das heißt, im Prinzip sehen wir hier schon ganz intuitiv, wie man im KV-Diagramm eigentlich Bremenimplikanten bestimmt, indem ich einfach die größte Möglichkeit von 1 Blöcken bilde, deren Anzahl eine Zweierpotenz gibt, also 2 oder 4 oder 8 oder 16. Im Prinzip das Verfahren, das ich eben gezeigt habe, würde ich niemals benutzen, um Bremenimplikanten wirklich zu bestimmen. Furchtbar ineffizient. Es gibt deutlich effizientere Verfahren, aber es zeigt, wie ein Implikant funktioniert, wie ein Implikant tickt. Weil ein Implikant impliziert eine Einstellerfunktion. Und ich kann es einfach dadurch testen, ich kann meinen Implikanten verkürzen und wenn dann immer noch das ein Implikant ist, das heißt an der Stelle, wo der Implikant 1 ist, die Funktion 1 ist, dann ist es ein Implikant. Wenn ich aber eine Belegung finde, bei der die Funktion dann 0 wird, wo der Implikant 1 ist, dann kann es kein Implikant mehr sein, weil er impliziert das Ganze ja. Gut, naja, ich will Sie jetzt nicht zu sehr damit quälen, aber das Ganze kann ich auch mit Nullstellen tun. Das nennt man es nicht mehr Implikanten, sondern Implikate. Ein Implikat ist ein Disjunktionsterm, der von F impliziert wird, da ist genau umgekehrt, dass sozusagen der Implikant impliziert die Funktion und die Funktion impliziert das Implikat, da geht es genau andersrum. Heißt aber im Klartext nichts anderes, ein Implikat bedeutet, ich habe einen Disjunktionsterm, der einfach bedeutet, wenn das Implikat 0 ist, ist auch die Funktion 0. Das heißt, ich kann im Prinzip eine Funktion dadurch zusammenbauen, das sehen wir nochmal hier, indem ich sozusagen ihre Implikanten hier mit oder verknüpfe. Also ich habe hier, Moment, das waren die Implikate, wo haben wir denn die Implikanten? Die haben wir da unten bei der Quietschetafel, Achtung, Quietschetafel. Ich habe da unten die Implikanten, in dem Fall keine Bremenimplikanten, doch sind sogar Bremenimplikanten, hier kann man nicht weiter zusammenfassen. X1 nicht, X0, X1, X0 nicht und ich kann die Funktion einfach dadurch darstellen, indem ich die beiden jetzt miteinander oder verknüpfe. x1 nicht x0 oder x1, x0 nicht, repräsentiert eindeutig diese Funktion. Genau. Bei der belegen, wird der Implikant 1, dann kriege ich die 1. Bei der belegen, wird der Implikant 1, dann kriege ich die 1. Bei allen anderen belegen, wird keiner der Implikanten 1 und ich habe eine 0. Damit kann ich meine Funktion zusammenbasteln. Hier oben haben wir die Implikate. x1 oder x2, was wie x1 nicht oder x2 nicht. Die repräsentieren die Nullstellen der Funktion. Na gut, und die Funktion bastelt sich einfach dadurch zusammen, indem ich jetzt alle Implikate mit und verknüpfe. Weil dann, wenn einer von denen 0 wird, wird die Funktion 0. Das heißt, diese Funktion kann ich jetzt zusammenbauen. Hier, indem ich sage, x1 oder x2, das ist das erste Implikat, und x1 nicht oder x2 nicht, das zweite Implikat. Wenn ich die Belegung 0, 0 habe, dann wird dieser Implikat 0 und zwingt die ganze Funktion zu 0. Wenn ich die Belegung 1, 1 habe, wird dieses Implikat zu 0 und zwingt die ganze Funktion zu 0. Bei allen anderen Belegungen ist entweder der eine oder der andere oder beide 1 und halten die Funktion auf 1. Das heißt, ich kann eine Funktion entweder durch die Konjunktion der Implikate darstellen oder, wie hier unten, durch die Disjunktion der Implikanten, also die Implikanten waren ja hier x1 nicht x0 oder an der Stelle x1, x0 nicht. Und da es die gleiche Funktionstabelle ist, müssen die beiden Ausdrücke offensichtlich äquivalent sein. Und dass die beiden Ausdrücke äquivalent sind, können Sie zum Beispiel dadurch, für den Fleißigen dadurch ausprobieren, indem Sie einfach das Distributivgesetz auf den anwenden. Wenn Sie das ausdistribuieren, landen Sie da. Wenn Sie das ausdistribuieren, landen Sie da oben. Es ist interessant, also ich meine, mir ging es damals, als ich das studiert habe, so, und ich habe viele andere auch gehört, dass irgendwie die Variante mit den Implikanten irgendwo ein bisschen leichter in den Kopf geht. Die mit den Implikaten ist irgendwo ein bisschen schwieriger. Aber es ist einfach nur das Ganze spiegelbildlich. Und ich kann natürlich Primimplikate genauso bilden, wie ich Primimplikanten bilden kann, indem ich einfach die Implikate vergrößere sukzessive. Und bis es nicht mehr weitergeht, bis ich also jetzt ein Implikat finde, bei dem der Implikat 0 ist, die Funktion aber 1 wird. Oder entsprechend im KV-Diagramm, die Implikanten habe ich dadurch vergrößert, indem ich die 1 zusammengefasst habe, die Implikate vergrößere, dadurch, dass ich die Nullen zusammenfasse. Das sind spiegelbildliche Methoden. Gut, ja gut, dann habe ich im Prinzip ja schon hier gesehen, oder wir haben ja gesehen, ich kann im Prinzip Funktionen einfach dadurch bilden, indem ich eben die Implikanten oder verknüpfe oder die Implikate unverknüpfe. Und das bringt mich zu den zweistufigen Normalformen. Weil was ich hier habe, sind im Prinzip zweistufige Formen. Ich habe entweder eine Unverknüpfung von Oder-Termen oder eine Oder-Verknüpfung von Untermen. Das ist immer zweistufig. Also wenn ich das zum Beispiel mal hier, wie der Name zweistufig kommt, kann ich auch dadurch mal zeigen, indem ich mal das entsprechende Schaltbild dazu male. Nehmen wir zum Beispiel mal den unteren Term, das ist also im Prinzip eine Unverknüpfung von x1 nicht, x0, unschönes Und hier, und ich habe eine Unverknüpfung von x1, x0 nicht. Und das Ganze habe ich dann oder verknüpft. Das hier ist im Prinzip genau das Schaltbild, das diesen Ausdruck hier repräsentiert. Und Sie sehen, das ist eine zweistufige Form. In der ersten Stufe habe ich im Prinzip meine Konjunktion, die Implikanten. Und in der zweiten Stufe habe ich meine Disjunktion, die das Ganze oder verknüpft. Deswegen nennt man das eine zweistufige Form. Und damit landen wir im Prinzip bei den sogenannten zweistufigen Normalformen. Und da gibt es zwei Stück, logischerweise. Die disjunktive Normalform, auch DNF. Die DNF ist einfach eine Disjunktion von Konjunktionstermen, die Implikanten der Funktion sind. Also hier, wie gesagt, hier einfach die Oder-Verknüpfung von allen Implikanten. Die Implikanten werden eben dadurch gebildet. Also das hier ist eine disjunktive Normalform. Oder entsprechend eine konjunktive Normalform. Konjunktive Normalform ist eine Konjunktion von Disjunktionen. Das da oben wäre eine konjunktive Normalform einfach die Konjunktion der Implikate. Also die Disjunktion der Implikanten repräsentiert die disjunktive Normalform einer Funktion und die Konjunktion der Implikate repräsentiert die konjunktive Normalform. Muss ich den hier wieder runterdrehen? Und das Ganze wird auch hier nochmal dargestellt. Also die disjunktive Normalform ist eine Disjunktion, also eine Oder-Verknüpfung von den Implikanten. Die Implikanten haben, sind eben eine Unverknüpfung hier. Und die konjunktive Normalform ist eine Unverknüpfung von den Implikaten. Und die Implikate an sich sind eine Oder-Verknüpfung. Gut. Na gut, manchmal hätte man ganz gern, dass man irgendwo eine eindeutige Weise hat, Funktionen zu bestimmen, weil man möchte zum Beispiel wissen, sind zwei Funktionen äquivalent und dann möchte man vielleicht eine eindeutige Darstellung haben. Die zweistufige Normalform an sich ist noch nicht eindeutig, weil sie ist ja im Prinzip nur, nehmen wir einfach mal die disjunktive Normalform als Beispiel, gilt genauso für die konjunktiven Formen auch, ich bleibe nochmal bei der disjunktiven Form. Die disjunktive Normalform ist einfach eine Disjunktion von Implikanten. Aber die Implikanten können ja unterschiedlich sein. Das können die Minterme sein, das können die Primimplikanten sein. Es gibt durchaus unterschiedliche Varianten. Wir haben es ja hier gesehen. Gehen wir nochmal zurück. Einfach gehen wir mal dieses Beispiel. Das hier ist offensichtlich eine disjunktive Normalform für die Funktion. Weil es ist einfach die Disjunktion von Implikanten der Funktion, zwar von allen Implikanten der Funktion. Dieses hier ist auch eine disjunktive Normalform. Auch das ist eine Disjunktion von Implikanten der Funktion, von größeren. Offensichtlich ist es nicht eindeutig. Und um Eindeutigkeit herzustellen, definiert man jetzt noch die sogenannten kanonischen disjunktiven Normalformen und die kanonischen konjunktiven Normalformen, indem man einfach sagt, okay, diejenige zweistufige disjunktive Normalform, die nur Minterme enthält, denn alliterale Vorkommen, ist die kanonische Form. Das ist also sozusagen die aufwendigste. Zum Realisieren würde ich die niemals benutzen, weil die einfach die meisten Aufwand produziert. Aber sie ist eindeutig, bis auf natürlich die Reihenfolge der Terme und der Reihenfolge der Variablen, weil das Kommutativgesetz gilt. Eine zweistufige konjunktive Normalform, die nur Max-Terme enthält, heißt im Prinzip dementsprechend eine kanonische konjunktive Normalform. Und diese kanonischen Formen sind letztendlich eindeutig, bis auf Permutationen in den Termenliteralen sind die eindeutig bestimmt. Ich kann was schauen. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel. Genau, hier haben wir ein Beispiel dafür. Ich kann also jede kanonische Normalform im Prinzip direkt aus der Funktionstabelle ableiten, indem ich einfach mir die Minterme hernehme. Ist hier einfach mal gemacht. Das ist nochmal die 2 aus 3 Funktion, die wir schon mal hatten. Die ist also genau dann 1, wenn zwei Variablen 1 sind. Hier, hier und hier. Und jetzt kann ich eine kanonische disjunktive Normalform ableiten, indem ich erstmal alle Minterme bilde. Minterme sind ja die Implikanten, die alle Literale enthalten. Das heißt also der hier, das ist ein Minterm. x2 nicht und x1 und x0. Das ist ein Minterm. x2 und x1 nicht und x0. Das ist ein Minterm. x2 und x1 und x0 nicht. Und das ist ein Minterm. x2 und x1 und x0, also die falsche Seite gemalt, da wollte ich hin. Das heißt, das sind die 4 Minterme der Funktion. Und jetzt kann ich die kanonische disjunktive Normalform bilden, nämlich einfach diese 4 Minterme oder verknüpfe. Das heißt, x2, x1, x0 oder x2, x1, x0 nicht oder x2, x1 nicht, x0 oder x2 nicht, x1, x0, sorry, ist die kanonische disjunktive Normalform. Und diese Form ist eindeutig die kann für diese Funktion, es gibt nur eine, wenn man eben davon absieht, dass ich jetzt natürlich hier die Variablen permutieren könnte. Ich könnte schreiben x0, x1, x2 statt x2, x1, x0. Oder ich könnte auch die Reihenfolge der Terme permutieren. Also wenn man das mal davon mal ausgeht, dass ich es nicht tue, dann ist das eine eindeutige Form. Da gibt es nur eine einzige Form, die diese Funktion beschreibt. Wie gesagt, realisierungstechnisch ist es sicher nicht unbedingt die beste Funktion. Weil man zum Beispiel schon sieht, hier kann man direkt schon aus der Funktionstabelle ablesen, dass ich zum Beispiel diese beiden Minterme eigentlich zu etwas Größerem zusammenfassen kann. Die sind identisch, wahrscheinlich nur in einer Variable, denn im Prinzip kann ich die eigentlich hier so zu einem größeren Block zusammenfassen. x2, x1 ist offensichtlich auch schon einer. Aber es wäre nicht die kanonische Form. Kanonische sind, wie gesagt, die Mintermer, alle Literale müssen auftauchen. Gut, die konjunktive Normalform habe ich eben auch schon gezeigt. Die konjunktive Normalform kann ich im Prinzip auch bilden, indem ich einfach die Konjunktion der Implikate bilde, Konjunktion der Disjunktionsterme, der Funktion. Die konjunktive kanonische Normalform kann ich bilden, indem ich einfach die Konjunktion der Maxterme bilde. Also im Prinzip hier die kanonische Konjunktive kann man nochmal hinfügen. Also wenn wir einfach die Maxterme dazu schreiben, das wäre als Maxterm gesehen, wäre das ja x2 oder x1 oder x0. Das wäre x2 oder x1 oder x0 nicht. Das wäre x2 oder x1 nicht oder x0. Und das wäre x2 nicht oder x1 oder x0. Und wenn ich die jetzt alle unverknüpfe miteinander, dann habe ich jetzt die kanonische konjunktive Normalform gebildet. Kann ich es da drunter schreiben? Erspare ich mir jetzt einfach mal Schreibarbeit. Gut, ich kann auch, wollte ich einfach noch zeigen, ich kann, wenn ich oder das ist auch eine andere Frage, wie komme ich jetzt von einer disjunktiven auf eine konjunktive Formel umgekehrt? Das ist nicht ganz trivial. Wie gesagt, man kann es hier an dem einen Beispiel, das ich gezeigt habe, durch das Distributivgesetz machen, aber distribuieren ist immer eine relativ aufwendige Sache. Das geht relativ schnell ins Papier, da braucht man relativ schnell relativ viel Platz, wenn man viele Variablen hat. Es wird relativ einfach, wenn ich eine disjunktive Normalform von f nicht habe. Wenn ich eine disjunktive Normalform von f nicht habe, dann kann ich relativ leicht eine konjunktive Normalform von f daraus ableiten. Und zwar, indem ich einfach hier sozusagen den Shannon anwende. Hier haben wir ein Beispiel. F nicht ist gegeben aus x1 nicht, x0 nicht oder x2 nicht, x0 nicht oder x2 nicht, x1 nicht. Das sei mein F nicht. Dann kann ich, das ist offensichtlich eine konjunktive Normalform, weil im Prinzip das eine disjunktive Normalform, weil es aus einer Disjunktion von Konjunktionen besteht, dann kann ich das relativ leicht in die KNF der invertierten Funktion ableiten, indem ich im Prinzip einfach den Shannon anwende. Das heißt also, ich mache im Prinzip einen Negationsstrich drüber. Ich mache hier einen Negationsstrich drüber. Und ich mache hier einen Negationsstrich drüber. Dann entsteht hier draus einfach f durch die doppelte Negation. Na gut, und hier wende ich jetzt den Morgan, respektive den Shannon an. Das heißt, hier kriege ich dann raus x1 nicht, x0 nicht, negiert und x2 nicht, x0 nicht, negiert und x2 nicht, x1 nicht, negiert, indem ich sozusagen den Negationsstrich, diesen großen Negationsstrich nach unten gezogen habe. Dadurch muss ich diese Operatoren umdrehen. So, und jetzt muss ich aber den Shannon nochmal anwenden. Innerhalb der Klammer ziehe ich jetzt diesen Negationsstrich nochmal weiter nach unten. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich hier, so wenig Platz. Dann kriege ich hier raus, okay, dann bleibt hier übrig x1 oder x0. Ich ziehe den rein. Die Negationsstriche kompensieren sich. Ich muss den Operator von unten nach oder umwandeln. Das gleiche mache ich hier. Dann kriege ich raus x2 oder x0. Das gleiche muss ich dann hier machen. Dann kriege ich raus hier x2 oder x1. Und damit bin ich genau hier gelandet. Ja? Ja, das sind auch zwei Dinge. Was Sie sagen, ist genau das, was oben steht. Ich lese den Satz nochmal ab. Eine KNF aus einer Funktion f lässt sich leicht aus der DNF von f nicht ableiten, indem ich im Prinzip einfach alle Operatoren vertausche und den Literalen negiere. Das ist das, was Sie gesagt haben. Das, was ich hier gemacht habe, ist Ihnen zu zeigen, dass es stimmt. Es ist nicht die Regel, die Sie wissen müssen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, es passt. Es stimmt. Gut. Ja, wozu benutze ich jetzt kanonische Normalform. Na gut, in kanonischer Normalform habe ich einen Vorteil. Ich kann sozusagen Funktionen direkt vergleichen auf Gleichheit zweier boolschen Funktionen, weil kanonische Normalformen eben eindeutig sind. Das heißt, ich kann sozusagen die kanonische Normalform verwenden, um die Äquivalenz von zwei Gatterschaltungen zu zeigen. Das heißt, ich habe eine Gatterschaltung in der einen Form gegeben, mit irgendwelchen Gattern, eine Gatterschaltung in der anderen Form gegeben, mit irgendwelchen Gattern. Ich will wissen, sind die äquivalent? Dann ist einfach eine Methode, ich wandle beide in eine kanonische disjunktive Normalform um und gucke, ob sie die gleichen Terme haben. Wenn sie die haben, sind sie äquivalent, wenn sie sie nicht haben, sind sie nicht äquivalent. Das wäre der erste Schritt. Also umschalten, umformen eine kanonische Form, ordnen und durch direkten Vergleich die Äquivalenz zeigen. Oder auf der anderen Seite, ich kann prüfen, ob sozusagen eine Gatterschaltung und eine boolsche Funktion Äquivalenz ist. Das heißt also, beschreibt meine Funktion die Schaltung oder nicht. Genau das gleiche Spiel. Natürlich habe ich ein Problem mit den kanonischen Formen, dass die natürlich relativ groß werden können. Wenn ich n Variablen habe, habe ich im üblichen Fall 2 hoch n Min-Terme oder 2 hoch n Max-Terme. Das ist das Übliche, was mal passieren kann. Das kann also relativ schnell relativ groß werden. Gut, ich denke mal, dass jetzt ein bisschen komplizierter wird. Habe ich Sie, glaube ich, obwohl ich noch 10 Minuten Vorlesung hätten, glaube ich, genug belastet in dieser Vorlesung. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir hier Schluss machen und uns mit der Vektordarstellung, die nicht wirklich kompliziert ist, es ist nur ein Formalismus, den man sich ein bisschen gewöhnen muss, dass wir das im frischen Kopf das nächste Mal machen. Das soll es dann hier für heute gewesen sein.